Liebe Sportsfreunde, es sind noch 2 Tage bis Heiligabend und heute ist es Zeit für die 22. Adventsfolge. Mein heutiger Gast ist Thomas Bedaric. Der ehemalige Profifußballer erzählt uns, wie er die Leidenschaft zum Fußball gefunden hat und wie es dazu kam, dass er Stürmer wurde. Außerdem sprechen wir auch über Highlights und Lowlights seiner Karriere. So zum Beispiel über das verlorene Champions League-Finale 2002, als er mit Bayer Leverkusen Real Madrid unterlag. Und ich spreche ihn auf eine besondere Begegnung auf dem Platz mit Oliver Kahn an. Das und mehr gibt es in der 22. Adventsfolge von Sportsfreunde. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Thomas Bedaric habe ich im Mai 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Thomas, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Schön, dass das geklappt hat und freut mich mega, dass du hier zu Gast bist. Ja, herzlich willkommen.
Ja, Mirko, vielen Dank für dein Interesse. Und bin schon ganz gespannt auf die Frage.
Ja, also es wird nicht zu investigativ, keine Angst. Du bist ehemaliger Fußballer, hast lange Zeit auch in der Bundesliga gespielt, bist jetzt Trainer. Was war es am Anfang, das dich zum Fußball gebracht hat? Warum ausgerechnet der Fußball?
Fußball ist meine oder unsere Leidenschaft. Hat schon sehr früh damit angefangen, indem ich das Interesse hatte, wahrscheinlich auch das Talent in die Wiege gelegt bekommen zu haben, aber trotzdem mit ganz viel Fleiß und Enthusiasmus dem Fußball mehr oder weniger unterworfen, ja, des Spiels. Ich habe das einfach früher angefangen zu spielen, indem ich das oder die Möglichkeit hatte. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass der Ball am Fuß doch ganz gut gelingt, Dinge zu machen, die andere vielleicht so nicht können, so mit 4, 5 Jahren. Und das habe ich dann durchgezogen bis ins hohe Alter, bis ich mich dann einmal verletzt hatte. Und dazwischen sind natürlich unheimlich viele Geschichten passiert, schöne Geschichten, weniger schöne Geschichten, was der Fußball einfach oder das Leben so bietet. Und Inhalte gibt es ja wohl genug
zu erzählen. Ja, das glaube ich definitiv. Wenn man allein die Bundesliga-Karriere denkt, da hat man viele Erinnerungen zurück, wenn man zurückdenkt. Ja. Wie bist du, du warst ja Stürmer. Wie bist du zum Stürmer geworden? Hast du auf Anfang gesagt, dass du Stürmer sein willst oder hat man dich dahin gebracht oder wie ist das vonstatten gegangen?
Ja, ich denke, dass du als Kind relativ schnell erkennst oder auch der Trainer, auf welcher Position man als Fußballer spielen kann. Ja, und meine Stärke war halt einfach, den Ball ins Eckige zu schießen, ne? Ins Netz und das mit beiden Füßen. Ich war relativ klein früher. Ich war immer der kleine Tommy, wie man immer so schön gesagt hat, bis ich dann irgendwann mal mit 16, 17 dann, groß gewachsen bin und die Beine dann auf einmal länger waren, als die Muskeln, ne, nachwachsen konnten. Dann war ich so der schlachsige Thomas oder Tommy. Ich konnte halt einfach schon relativ frühzeitig was mit dem Ball anfangen. Und so wurde ich dann halt der Knipser und ja, ist dann halt im Prinzip dann ja auf. Bis ich dann aufgehört habe, bin ich dann auf der Position. Oder ich bin auch variabel einsetzbar gewesen auf dem Flügel, ne, oder als Stürmer als 9, weil ich da sehr variabel bin. Und das habe ich natürlich auch meinen Trainern zu verdanken, ne, die mich damals gefördert haben. Und Fußball ist einfach eine wunderschöne Sportart. Und wenn man das mit den Füßen kann, dann ist das echt wirklich eine sehr, sehr schöne Sache.
Du hast deine Trainer gerade angesprochen. Wer war denn so für dich der wichtigste Trainer nachher oder der dir am meisten beigebracht oder weitergegeben hat?
Mirko, ich finde, Ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage. Man erinnert sich natürlich immer an den ersten Trainer erstmal. Das war der Gerd Güttler, der lebt leider nicht mehr. Das war ein toller Trainer mit Bernd Zagern, hießen die beiden, die damals in der E-Jugend beim VfB Neuss Trainer waren. Und die haben mich natürlich gefördert, haben natürlich auch jetzt sehr viel Spaß gehabt, glaube ich, an meinem Spiel und an der Mannschaft. So ein kleiner Verein am Rande der Schwäbischen Alb, der VfB Neuhofen. Aber ich konnte mich damals in Ruhe weiterentwickeln, bin dann so meine Steps einfach gegangen, ne? Um einfach ein paar Namen zu nennen und vielleicht auch nicht den einen oder anderen Namen dann auch zu vergessen. Ne? Lado Tumbas oder Rainer Nietzsche, Gerd Kindermann, die damals alle dafür zuständig waren, für meine Weiterentwicklung als junger Spieler. Bin auch sehr dankbar darüber, dass sie mich da immer unterstützt haben. Ja, bis ich dann irgendwann mal dann halt die Chance bekam, dann irgendwann mal Fußballprofi zu werden. Es sind natürlich viele Up and Downs dann in einem Leben vorhanden, die man auch alle überstehen muss. Und da gehören natürlich auch dann die Trainer dazu, die einen auch dann, wenn es mal nicht so läuft, dann da sind und dich unterstützen. Ne?
Gab es denn, also was wenn du sagst, wenn es nicht mal nicht so läuft, welche Ereignisse, welche Zeit kommt dir da in Erinnerung, wo du auch vom Trainer vielleicht auch so ein bisschen Unterstützung bekommen hast, als es nicht so lief?
Also das Gute ist ja erstmal, wenn du als Kind gesund bleibst. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt oder Aspekt, um Profi zu werden. Ja, ich war als Kind halt auch ganz viel beim Sport und habe nicht nur Fußball gespielt. Also, ne? Tennis angefangen, ich habe in einer kleinen Ortschaft in Neuhofen gelebt und egal ob es Touren war, Tischtennis, Handball, Leichtathletik, ich habe alles gemacht. Fußball war sicherlich Sportart Nummer 1, aber damals war das Angebot noch nicht so üppig, ne, nicht so intensiv. Ne, hat man zweimal die Woche trainiert fürs Spiel und dann was ja dann noch 5 Tage die Woche noch gemacht. Ne? So, außer dann auf dem Fußballplatz, da auf dem Bolzplatz in Neuhofen mit Älteren gespielt. Das war letztens, ne, hatte ich dann auch nochmal von jemandem gehört. Ja, wie hat man dann im Prinzip, wie ist man als Talent umgegangen oder wie ist man Profi geworden? Sicherlich nicht immer nur durch perfekte Ausbildung eines Vereins, sondern weil man sich auch immer wieder durchsetzen musste, ne? Weil man einfach auf Bolzplätzen Fußball gespielt hat und dann sich auch mit Älteren messen durfte, konnte. Ne? Und so entwickelt sich ja im Prinzip dann so die Jugendzeit und man merkt dann auch, irgendwann hat man das Potenzial, um dann Profi zu werden, aber am Ende des Tages, irgendwo muss man ja auch sagen, ist auch ganz viel Glück dabei, ob du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck bist.
Ja, das ist immer auch bei anderen Dingen so im Leben, ne? Den richtigen Zeitpunkt und der richtige Mensch treffen, Mentor treffen. Und so weiter. Also das gehört auch dazu, ja.
Um vielleicht dann auch nochmal die Folge war dann vielleicht auch nochmal noch abzuschließen. Ich bin dann nach Kirchheim gekommen, in die U19 damals, war die höchste Staffel im VfB Stuttgart, Stuttgart Kickers. Weil beim VfB Kirchheim hat eine sehr gute Runde gespielt. Und der VfB Kirchheim hatte damals, war in der damaligen dritten Liga, in der Oberliga. Und Hansi Kleitsch war dort damals Trainer, Steffen Baumgart war Trainer, also nicht der jetzige Trainer, sondern ein anderer, Stefan Baumgart. Und ja, ich hatte halt in der halben Serie halt sehr viele Tore geschossen, hatte die Möglichkeit dann beim VfL Kirchheim in die erste Mannschaft zu spielen und hatte dann auch sofort dann geglänzt, beeindruckt und ein paar Tore gemacht. Ja, und über diesen Schritt bin ich dann Superprofi geworden beim VfB Stuttgart. Über Hans Hägele, Dieter Wöhnes und bin dann auch alles dann irgendwo verwurzelt gewesen. Aber durch die Leistung, die ich gezeigt habe, durch das Talent und durch das Netzwerk, habe ich dann die Möglichkeit gehabt, dann beim VfB Stuttgart zu landen.
Du warst dann auch in Leverkusen, du warst in Hannover in Deutschland. Wo hattest du deine schönste Zeit? Vielleicht nicht die erfolgreichste, aber deine schönste Zeit, wenn du zurückblickst.
Ich hatte überall schöne, aber auch weniger schöne Momente. das macht ja auch das Leben aus, Mirko. Das Leben ist immer ein Up and Down. Das ist das Leben. Und natürlich leben wir, glaube ich, irgendwo auf der schöneren Seite des Lebens. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Fußballprofi sein zu dürfen, im Fußballgeschäft arbeiten zu dürfen, ist ein absolutes Privileg. Und ich hatte überall in meinen Stationen wirklich überaus schöne Momente. Natürlich ist das Champions League Finale oder jedes Champions League Spiel oder jeden Einsatz in der Bundesliga oder in der Nationalmannschaft, den ich spielen durfte. Ich hatte ja einige Profispiele in meiner Karriere, also als Spieler und auch als Trainer. Aber um wirklich mal ein Spiel herauszuheben, in der Startelf zu stehen gegen Real Madrid im Champions League Finale, ich glaube, da kann ich schon stolz drauf sein.
Ja. Das kann ich mir vorstellen. Wenn man dann gegen die damals das Weiße Ballett, die Galaktischen gegenüberstanden, Roberto Carlos, Zidane, Beckham, wie sie alle hießen, das muss ein besonderer Moment gewesen sein, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
Sehr.
Wie bitter war das denn damals, als er so, war ja relativ knapp, dass er das Finale verloren hat. Habt ihr da im ersten Moment war die Enttäuschung größer über die Niederlage oder war der Stolz, dass man es ins Finale geschafft hat, größer? Also was überwiegt? Was hat am Ende überwogen?
Um ehrlich zu sein, das Finale zu verlieren, ist immer enttäuschend. Ist
immer bitter, klar, ja.
So, ich hatte ja jetzt als Spieler und auch als Trainer schon einige Finals jetzt gespielt. Und ich kann dir vergewissern, es ist immer schöner, ins Finale zu gehen und Pokal in der Hand zu halten, um den Fans zu feiern und stolz zu sein. Aber letzten Endes das Champions League Finale zu erreichen, was ganz Besonderes. Ich glaube, dass die mit Bayer Leverkusen eine überragende Saison gespielt haben. Am Ende des Tages hat es leider immer nur zu Vize-Titeln gereicht, bis dann ja letztes Jahr Bayer Leverkusen endlich mal deutscher Meister wurde und Pokalsieger. Und in der damaligen Zeit war es sicherlich möglich, aber es scheiterte einfach an kleinen Dingen und nicht an den großen. So, und es war halt leider so, dass die Tagesform halt einfach nicht ausgereicht hat. Real Madrid war einfach an dem Tag cleverer und hatte aus ihren wenigen Chancen halt einfach zwei Tore geschossen. So, wir hatten aus etlichen Chancen halt einfach nur eins gemacht und dann entscheiden dann solche Spiele halt große Spieler in den Momenten und da entscheiden sich ja dann auch Karrieren, gehen sie in die eine oder die andere Richtung. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, Bayer Leverkusen hat sich trotzdem in die Geschichtsbücher reingeschrieben und da kann man schon auf Respekt dann sagen, dass sie dann doch auch einiges richtig gemacht haben in der Saison. Aber am Ende des Tages brauchst du, wie auch der Reporter es gesagt hat, am Ende des Tages das Quäntchen Glück, was du an dem Tag sicherlich nicht hattest.
Ja, und meine eben gegen so starke Madrilen, Real, diese Weltstars, dann brauchst du, ja, musst du einen super Tag haben und erwischen, den hat's dann am Schluss am Kriegel.
Genau, also Chris von Ton und Taxis war damals Kommentator, damals noch im 4:3, also nicht schon im 16:9, sondern 4:3 und ab und zu mal schaue ich mir mal so ein paar Ausschnitte an und man muss ehrlich sagen, es ist wirklich ärgerlich gewesen, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Ist auf jeden Fall mehr drin. So, und dann muss man es halt auch am Ende des Tages auch akzeptieren, auch wenn es schwer ist. Und im Hampden Park zu spielen und sei das erste Spiel für Clubmannschaften, was das Stadion im Prinzip geöffnet hat, ja, auch da sind deine Geschäftsbücher eingetragen worden in Schottland, im Hampden Park, in diesem wundervollen, traditionsreichen Stadion. Das schaffen auch nicht viele. Deswegen, Erinnerungen sind da und der Rest ist ja schon bekannt, letzten Endes.
Ja. Habt ihr euch denn damals in diesem Team, Leverkusen, habt ihr euch gut verstanden innerhalb? Also wart ihr eine echte Gemeinschaft oder gab es auch so ein paar Ausreißer, wo man so ein bisschen Probleme mit charakterlich hatte.
Eine charakterliche Top-Gruppe. Klaus Toppmöller hatte sie auf alle im Griff. Mhm. Ja, auch wenn es, sag ich mal, diese brasilianische Fraktion war, die Jugo-Fraktion und die Deutschen. In diesem Dreierkonstrukt hat das ganz gut funktioniert. Wir haben auf dem Platz sind ja eine Einheit gewesen, und das ist das Allerwichtigste. Mhm. Ja, Paul Sprachwerner war deutsch. Und es ist ja in der heutigen Zeit auch nicht normal, dass im deutschen Club in der Topmannschaft Deutsch gesprochen wird. Mehr oder weniger in der heutigen Zeit mehr Englisch. Mhm. Und das sieht man ja auch, wo der Fußball hingegangen ist. Ne?
Ja, internationaler geworden, ne? Am Ende auch.
Ja, ist auch okay. Mhm. Aber ich finde, wir sind in Deutschland, und da kann man schon auch ruhig stolz sein, dass wir Deutsche sind.
Und Deutsch reden.
Und dass vor allem auch die internationalen Leute sich auch mal an uns, wie sagt man dazu, sich orientieren, an uns Deutsche. Wir können schon auch stolz sein auf unsere Infrastruktur, auf unsere Fanlandschaft und auf unsere Erfolge. Und wir sollten uns eigentlich mehr an uns richten als an die Spanier oder an die Engländer, sondern wir sollten auch mal das Deutschland einfach mal auch hervorheben. Das wird schon teilweise echt zu selten gemacht.
Ja, naja. Und vor allem einfach auch das, ich meine, was ich extrem was ich sehr cool finde, sagen wir so, ist zum Beispiel, dass ein Xabi Alonso, der für den ja Deutsch eine Fremdsprache ist, dass der sich, solange er in Leverkusen Trainer war, die Pressekonferenzen, ich sage mal, zu 80-90% auf Deutsch gemacht hat. Und das sich entsprechend auch angepasst hat, sagen wir mal, oder versucht hat anzupassen. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, gerade für jemanden, der für den Deutsch eine schwierige Fremdsprache ist, oder? Also.
Ja, auf jeden Fall. Also letzten Endes ist Fußball international geworden, und das, was am besten passt. Und ja, weil in Albanien habe ich auch sehr viel Englisch gesprochen, auf einem Mix zwischen, sag ich mal, Serbokroatisch, Albanisch, und Fußballsprache ist einfach, und man muss es einfach verstehen. Und dann ist es egal, in welcher Sprache, aber ich wollte einfach nochmal klar ausdrücken, dass wir in Deutschland uns vor keinem Land verstecken müssen, dass wir einfach ein Qualitätsland sind, und einfach das auch mehr verkörpern müssen.
Mhm. Absolut. Sehe ich auch so. Das ein bisschen mit breiterer Brust dann, vor allem fußballtechnisch, sportlich, hat man ja die letzten Jahre schon ein bisschen was erreicht, die letzten Jahrzehnte. Gerade im Fußball, ne? Und genau.
Ja, die deutsche Nationalmannschaft zeigt es ja im Moment, was Julian Nagelsmann mit Rudi Völler gerade macht oder machen, das ist bewundernswert. Und da kann man stolz drauf sein. Und das ist so ein Gradmesser, finde ich, auch für den deutschen Profifußball. Also viele Trainer und so viele Gespanne zwischen Trainer und Sportdirektor, wenn es da passt und viele Dinge auch im Umfeld passen, dass man sich auch Erfolg generieren kann. Und deswegen freue ich mich schon auch bald jetzt wieder auf die Nations League, ne, auf die Länderspiele, auf jeden Fall schon mal gegen Portugal, um zu sehen, auf welchem Stand, auf welchem Level wir im Moment uns halt befinden.
Und das war ja auch nicht in den letzten Jahren immer so, dass man sich auf die Nationalmannschaftsspiele, auf die Pausen gefreut hat. Nations League hat man von außen ein bisschen belächelt, gesagt, wer braucht das schon? Und jetzt ist es ja umgekehrt. Jetzt freut man sich drauf, weil die Nationalmannschaft wieder erfolgreich, aber vor allem auch attraktiven Fußball spielt. Das ist ja dann auch schon ein Wechsel, den Julian Nagelsmann, sein Team und Rudi Völler hingekriegt haben, ne?
Auf jeden Fall. Ja. Man muss halt die Strategie wählen, natürlich auch eine Vision haben, ne? Und Pläne gemeinsam umsetzen, sie perfekt ansetzen, indem man halt einfach eine Arbeitsstruktur einfach findet, wo Leute, sag ich mal, die auch folgen können, ja, so daran glauben Selbstbewusstsein haben, aber du musst es halt auch wissen, wie du es umsetzt. Und da gehört halt einfach das Selbstbewusstsein dazu, das Können vermitteln können, Stärke ausstrahlen, sich nicht ablenken lassen. Ne? Es gibt unheimlich viele Störfaktoren im Profifußball. Es gibt sicherlich auch Dinge, die absolut dann auch in Erfahrung umgemünzt werden müssen, weil Erfahrung brauchst du im Geschäft, weil sonst gehst du das eine oder andere Mal baden. So, also es sind auf jeden Fall unheimlich viele Faktoren wichtig, um Erfolg zu generieren. Fakt ist auf jeden Fall, man muss motivieren können, man muss die Leute halt dahin bringen, dass sie dir folgen. Und das haben jetzt Uli Völler und ja Julian Nagelsmann ganz gut hingekriegt. Eine Sprache vor allem auch sprechen, gerade auch nach außen. Und das tun sie sehr, sehr gut, übereinstimmend. Es ist irgendwo transparent und hat einfach wieder Bock auf die Nationalmannschaft.
Definitiv, ja. Man schaut ja wieder gerne zu mit dem attraktiven Fußball, den sie spielen. Ja, und ist ja auch immer noch in einem gewissen Prozess drin. Ältere Spieler, die zwar noch drin sind, Manuel Neuer zum Beispiel, die jetzt aber auch bald nicht mehr dabei sein werden oder waren, lang dabei waren. Ter Stegen, der jetzt Nummer 1 ist, endlich nach so vielen Jahren. Und das dauert natürlich auch, da braucht man Zeit für. Und je nachdem, welche Nation du bist und welche Ansprüche du hast, desto weniger Geduld haben die Öffentlichkeit und die Fans, die du aber eigentlich brauchst, um eben diesen Wechsel durchzugehen, oder? Durchzumachen.
Genau, du hast es gerade eben angesprochen, Zeit hast du im Profifußball eigentlich gar nicht.
Ja. Mhm.
So, was bedeutet Zeit? Zeit ist eine gewisse Periode und die wird häufiger immer kürzer und kürzer. Mhm. Meistens ist es von einem Spiel zum anderen. Ja, hast du Zeit, um etwas zu korrigieren? 3 Spiele, also 2 Perioden, sind teilweise schon fast zu kurz, um etwas zu generieren. Deswegen, ja, brauchst du im Prozess schon gute, positive Resultate. Ansonsten ist alles Makulatur und alles, was du eingesetzt hast, ist nichtig. Deswegen im Prozess eine klare Strategie haben, direkt positive Resultate haben, Erfolg generieren, so, und dann die Leute glücklich machen. Und wie die Fans im Moment sich auch verhalten, wie sie Bock haben, das sucht, glaube ich, auch irgendwo seinesgleichen. Es macht einfach Spaß, ins Stadion zu gehen, Ultras zu sehen, wie sie Deutschland anfeuern. Und dann macht alles umso mehr Spaß.
Apropos Fans, wenn du sie gerade ansprichst, die ja einen ganz, ganz wichtigen Faktor sind im Stadion, was Stimmung angeht, was Atmosphäre angeht und so weiter. Du bist jetzt, bist du noch Trainer in Albanien oder du warst es zumindest eine lange Zeit, ne?
Genau, ich habe jetzt bis zum Finale der albanischen Meisterschaft war ich Trainer bei Vlasnia und haben uns dann verständigt, dass wir unterschiedliche Richtungen uns weiterentwickeln. Mhm. Und ich bin auch froh, ehrlich gesagt, jetzt zu Hause zu sein, über alles zu reflektieren, was passierte. Man kann stolz drauf sein, dass man im europäischen Geschäft jetzt angekommen ist wieder. Das ist für so einen Verein nicht selbstverständlich, gerade unter diesen schwierigen Bedingungen. Ich wünsche dem Verein alles Gute. Der Verein hat mir unheimlich vieles gegeben. Aber jetzt muss ich in einen gewissen Markt rein, wo einfach mehr professionelle Strukturen herrschen, vor allem die Basis sind, damit ich auch meine Ideen umsetzen kann und wir einfach toll und offensiven Fußball spielen können, den ich im Prinzip praktizieren möchte.
Den du spielen lassen möchtest, ja. Ja, als Stürmer verständlich. 10-maliger Stürmer. Wie kann man das überhaupt, die Atmosphäre in den Stadien vergleichen zwischen deutschen Stadien und albanischen Stadien? Wo ist da der?
Ja, wenn man das Finale mal betrachtet, war es Champions League-Atmosphäre. War alles mehr oder weniger perfekt gegeben, um nach 2 Dekaden die Meisterschaft nach Skodra zurückzuholen. Mhm. Und ist natürlich nicht immer so, wenn ich ehrlich bin, Mirko. Es sind einfach, es ist eine große Kluft zwischen wunderschön und Kopfschütteln. Und damit musst du halt auch als Trainer klarkommen. Die infrastrukturellen Bedingungen sind teilweise wirklich verheerend. Aber damit musst du halt einfach auch klarkommen. Und dann, wenn du dich für so einen Weg entschieden hast, dann musst du das auch durchziehen. Da brauchst du dich dann im Winter nicht beklagen, dass du keinen Trainingsplatz hast und die Mannschaft nicht weiterentwickeln kannst.
Okay, ja.
So, das war ja meine Erfahrung schon vom ersten Jahr und von meinen ersten beiden Jahren. Dazwischen war ja dann nur Indien und Kuwait, was natürlich viel, viel professioneller war in der Infrastruktur als Albanien. Aber ich habe gedacht, Albanien hätte sich schneller weiterentwickelt als gedacht. Und deswegen war das Jahr jetzt wieder sehr lehrreich. Und die Stimmung, muss, wie ich schon gerade eben gesagt habe, zwischen den Spitzenspielen, wenn Tirana, Partizani, Elbasani und Vlasnia unterwegs waren, da war immer eine schönherzige Stimmung, dann auf den Rängen, gute Atmosphäre. Aber dann gibt es halt auch wiederum Spiele wie im Balsch oder ja in Stadien, wo du dann teilweise gar nicht glauben kannst, dass das erste Liga ist. Aber es gibt halt in Tirana, im Air Albania 3 Punkte oder in einem kleinen Dorf auch 3 Punkte zu holen, mehr gibt es nicht. Und das muss dir auch klar sein, dass egal wo du spielst, egal wo die Stimmung ist, dass es in einem Spiel 3 Punkte gibt und dafür musst du hart dafür arbeiten.
Ja, das ist ja nicht nur in der albanischen Liga so, das sagt man in den anderen, in Deutschland ja auch. Es kommt nicht darauf an, ob du in Heidenheim spielst oder in Dortmund. Überall gibt es 3 Punkte zu holen. Da muss man auch überall mit der gleichen Seriosität antreten. Ne? Mindset. Genau, Mindset. Immer das.
Dafür bist du auch als Trainer zuständig. Du bist zwar kein Kindermädchen als Trainer, aber manchmal musst du sein, ne? Und musst einfach klare Dinge, also Dinge ansprechen, die vielleicht bei dem einen oder anderen Fußballer noch nicht angekommen sind. Meine Erfahrung ist es halt einfach, als Trainer musst du vieles ansprechen. Du musst halt wissen, wie du es ansprichst.
Ja.
Es ist halt dann auch eine Gefühlssache als Trainer, dass du die Dinge so ansprichst, wie es halt zu dem Zeitpunkt wichtig ist. Ich mache mir natürlich auch Gedanken, habe ich jetzt bei unserem letzten Spiel alles angesprochen, hätte ich Dinge mehr ansprechen müssen. Im Nachgang bist du immer schlauer.
Ja.
Letztendlich sieht mein Matchplan immer grundsätzlich ähnlich aus, weil du brauchst ja eine klare Linie. So, aber die äußeren Einflüsse gehören halt auch mit dazu. Die spielen auch mit. Deswegen sind solche Dinge dann halt auch wichtig im Erfolg oder Misserfolg. Ne? Ist
ja
klar.
Ja, dass man sich dann auch hinterfragt, beziehungsweise hätte man noch was besser machen können müssen, dass man sich das im Nachhinein fragt, gerade bei der Niederlage ist klar, ja. Ja.
Genau.
Ja, ist so. Du hast gesagt, du suchst sozusagen jetzt die nächste Herausforderung trainertechnisch. Siehst du sie denn in Deutschland oder würdest du lieber nochmal in ein anderes Land gehen, wenn du die Wahl hättest, sagen wir es mal?
Wenn du mich so direkt fragst, am liebsten in Deutschland, muss aber nicht sein. Und das ermöglicht mir halt persönlich viele weitere Okkasionen. So, ich bin halt national und international unterwegs. Kann Vor- und Nachteile beinhalten. So, deswegen möchte ich jetzt auch keine Schnellsitze machen. Ich möchte den Markt sondieren. Ich möchte den Menschen die Möglichkeit geben, mich kennenzulernen als Trainer. So, deswegen ist vielleicht meine erste Intention, nicht gleich sofort Ja zu sagen, wenn ein Angebot kommt, sondern ich muss mir das genau überlegen. Ich bin in einem perfekten Trainer-Alter und ich gehöre nicht zu der ganz jungen Fraktion, die gerade die ersten Sporen sich verdient, sondern oder auch jetzt nicht in einem Alter, wo man sagt, so jetzt ist er am Ende seiner Karriere angekommen. Mal gucken, bestes Beispiel ist ja Friedhelm Funkel, der noch mit 71 überragende Arbeit geleistet hat jetzt beim 1. FC Köln, aber auch merkt, dass er in einem gewissen Alter ist, wo dann die Aufsichtsräte und die Vorstände dann auch schon überlegen, ob er das noch packt, ne? Auf ganz hohem Niveau über eine gewisse Länge einer Saison permanent, ne? Leistung abzurufen. Da gab es Zweifel, deswegen halt nicht das sofortige, ja, wir machen mit Trainer Focus sofort weiter. Gibt es immer auch Pro und Contra in so einer Geschichte. So, ich bin mittendrin und fühle mich hier gut als Trainer. Habe eine klare Idee, wie ich Fußball sehe und praktizieren möchte. Deswegen, ja, schauen wir mal, was so in den nächsten Tagen und Wochen alles auf mich zukommt. Ich kann auf jeden Fall sagen, es wird weitergehen. Ja, ich habe schon Gespräche geführt mit einigen Agenten und Präsidenten von Fußballclubs. So, deswegen ist hier das Ganze hochspannend. Ja, freue mich auf das, was in der Zukunft passieren wird.
Sehr gespannt, auch welche von außen zu beobachten, wo du jetzt dann landen wirst als Trainer. Definitiv werde ich auch gespannt weiter verfolgen. Wie würdest du deine Art Fußball, die du weitergeben willst, die du spielen lassen willst, beschreiben? Bist du eher ein, du hast gesagt, offensiv, das ist klar, aber ist es dann so ein Überfall-Offensiv oder ist es ein Pressing? Oder ich versuche dann immer so zu unterscheiden zwischen Jürgen Klopp-Fußball oder Pep Guardiola-Fußball.
Ja, also ich gehe auf jeden Fall für Offensivfußball. Das ist bekannt, das ist Fakt. Wenn man meine Station sieht, gehöre ich zu den Trainern und zu den Vereinen, wo ich dann gearbeitet habe, sehr häufig dahin, dass wir die meisten Tore schießen in der Liga. Trotzdem muss man, finde ich, eine gute Balance haben zwischen Offensivfußball und Pressing. Kommt immer drauf an, auf Mirko, was hast du zur Verfügung? Ja, so,
klar, Lukas.
Ich denke einfach, du musst unterschiedliche Muster können als Trainer. Du musst ein klares Leadership haben. Dazu stehe ich, glaube ich, dafür gehe ich, dass ich ein klares Leadership habe, dass ich mit unterschiedlichen Kulturen klarkomme, dass ich sie führen kann. Und was, glaube ich, halt auch wirklich entscheidend ist, Anpassungsfähigkeit. Dass Menschen auch sehen, dass sie sich auch nicht verlassen können. Ich halte Verträge ein. Ich bin keiner, der in einer Saison den Verein wechselt, nur weil er vielleicht eine bessere Occasion bekommen hat. Das hätte ich in den letzten Jahren auch schon machen können, als ich in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet habe, kamen Anfragen, habe gesagt, nein, ich möchte den Vertrag erfüllen, weil das auch dazugehört, wenn man den Vertrag unterzeichnet. Es geht auch anders. Ne? So, deswegen, ich glaube, dass ich halt gelernt habe, in den unterschiedlichen Bereichen klarzukommen und auch mit wenig vieles zu schaffen. Das ist auch, glaube ich, ein Markenzeichen von mir. Ja, und ich gehe halt gerne Projekte ein, um Titel zu spielen. Ja, ich kann, glaube ich, dann auch den Spagat zwischen Ausbildung und um Meisterschaften zu spielen, um jetzt nicht ganz ins Detail zu gehen. Ich bin mittlerweile ja auch sehr ein erfahrener Trainer und ich denke, dass das auch in den letzten Jahren gezeigt habe, dass ich ganz gut Punkteschild habe und ja, um desto mehr über mich zu erfahren, braucht es, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit.
Ja, ja, man hat ja schon mal einen guten Eindruck jetzt von dem, was du erzählt hast, offensiv spielen, ausbilden, auf die Jugend setzen, wenn es möglich ist, um das Beste draus zu machen und um Titel zu spielen. Da würde mir in Deutschland schon ein Verein einfallen, der gerade noch einen Trainer sucht, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie stehst du denn zu Red Bull? Zum Konstrukt Red Bull grundsätzlich im Fußball.
Ja, es ist, glaube ich, auch ein vielfältiges Schwert und auch Licht, was Pro und Contra gibt. Und ich sehe das eigentlich total entspannt. Ich bin Trainer, möchte unter professionellen Bedingungen arbeiten. Und was andere da hineininterpretieren, ist ihre Sache. Ich finde es wichtig, dass es im Fußballgeschäft einfach Möglichkeiten gibt. Und die bieten solche Vereine definitiv. Deswegen ist auch Jürgen Klopp da hingegangen, um jetzt auch nicht diesem Thema auszuweichen. Aber Geld regiert die Welt und auch den Profifußball. Man merkt schon, auch in den letzten Jahren, dass man mit Geld viel machen kann. Aber es ist nicht alles. Ja. Ich finde, es ist wichtig, dass man eine klare Identität hat. Red Bull hat eine klare Identität. Sie wollen über Series auch Positionsspiel, schnelles Umschalten haben, nach Ballgewinn, schnell in die Tiefe kommen, schnell Football spielen, hohes Pressing spielen, aber dafür stehen ja auch die Bullen irgendwo auch, ne, auch für aggressiven Fußball. Und das mag ich. Das ist sicherlich auch ein Indiz dafür, wo der Fußball hingehen sollte, eigentlich jetzt aus meiner Sicht. Aber man darf natürlich auch Vereine nicht vergessen, die versuchen aus vorhandenen Mitteln auch das Maximale zu erreichen. Und da habe ich auch großen Respekt davor.
Die kleineren Vereine wie Freiburg, wie Mainz, die, ne? Also dann die denkt man da.
Ja, St. Pauli und dann Beispiel.
Heidenheim, die ja. Ist jetzt 2 Jahre geschafft haben, vielleicht ein drittes Jahr in der Liga zu bleiben. Gleichzeitig Elversberg, so ein kleines Dorf, das sich bis da oben gearbeitet hat im Prinzip. Ne? Ja.
Ja, also ich denke halt einfach, da sehr global und bin da auch nicht irgendwo, wie sagt man dazu, nur mit Scheuklappen unterwegs. Ich habe großen Respekt vor dem Profifußball. Und man muss sich auch irgendwo, man muss auch irgendwo die Ellbogen ausfahren können, um sich durchzusetzen. Deswegen finde ich es ganz toll, wie Fußballvereine sich aufstellen und Erfolg generieren, ob mit mehr oder mit weniger Mittel. Fakt ist auf jeden Fall, man muss eine sehr gute Scouting-Abteilung haben. Man muss die richtigen Menschen zusammenführen und man muss gemeinsame Wege gehen, die man anberaumt, weil eine Saison ist lang. Und wie ich vorher schon gesagt habe, gibt es viele Up and Downs. Und wie geht man mit Downs um? Das versuche ich auch immer meinen Spielern zu vermitteln. Das ist normal im Leben, das ist normal im Profifußball. Und wer am besten mit Downs umgeht, der profitiert definitiv davon.
Ja, wer es am besten, das Beste aus den negativen Erfahrungen macht und am meisten daraus zieht fürs Positive dann wieder, ja.
Genau.
Genau. Gegen Schluss, Thomas, würde ich dich gerne noch ein paar andere persönliche Dinge fragen. Was mich sehr, was mir unter den Nägeln brennt, nicht ganz ernst gemeint, aber tut dir der Nacken noch weh von Oliver Kahn damals?
Nee, gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, was du meinst.
Das ist eine legendäre Szene in jedem Rückblick von der Bundesliga, glaube ich, geworden mittlerweile, ne?
Ja, genau. Der hat mich definitiv bekannt gemacht und da bin ich dem Oliver sehr dankbar, dass es geschafft hat, mich auf ein Level zu hieven, ohne mich als Sportsmann zu bewerten, dass ich früher als Stürmer mal das eine oder andere Tor geschossen habe. Man sieht, was man aus solchen Geschichten machen kann. Es hat mich bekannt gemacht, muss man ganz klar sagen. Aber es ist eine Sparte, die gehört halt einfach zum Profifußball dazu. Eine gewisse Historie. Und ich bin eigentlich froh, so wie es gekommen ist, dass das Leben einfach oder der Profifußball so eine Geschichte mit schreibt. Das zeugt ja auch in gewissermaßen an von Charakter, mhm, ne, und von einer gewissen Würze. Und da muss man einfach drüber stehen. Das war ein Moment im Profifußball meiner langjährigen Profikarriere und die bereue ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin.
Was war denn damals eigentlich passiert, dass der Oliver Kahn so reagiert hat?
Das waren ja immer witzige Spiele zwischen Bayern und Bayer Leverkusen. Mhm. So, und ja, damals gab es ja auch kein VAR, ne? Und ich bin dann aus dem Abseits heraus des Linienrichters in Richtung Tor gelaufen und habe quasi den Pfiff oder das Winken des Linienrichters mich wahrgenommen, habe ihn umkurvt und habe das Tor gemacht. Heute hätte das Tor gezählt, weil es war kein Abseits. Und damals wurde halt abgepfiffen, wo er sich ein Dummer halt bekehrt hat und ich da nicht abgebrochen habe. Aber man muss ja auch ehrlich sagen, ne, sowas passiert halt häufiger. Ich glaube, dass seine Reaktion damals auch nicht so ganz korrekt war. Und man muss es einfach mal so stehen lassen. Wie du schon gerade gesagt hast, es wird in allen Saisonrückblicks aus allen Jahren immer wieder mal gezeigt. Und es gibt immer auf jeden Fall einen kleinen Schmunzler im Gesicht. Und da muss man es auch dabei belassen.
Ja, wenn man darüber schmunzeln kann im Nachhinein, das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Ja.
Absolut, wie gesagt. So Spaß und so viele Highlights unterwegs. Das war auf jeden Fall ein Highlight und Punkt.
Thomas, vielen, vielen Dank, dass du hier den Spaß mitgemacht hast bei Sportsfreunde. Hat mich sehr gefreut, mit dir ein bisschen durch deine sportliche Historie zu gehen und ein bisschen über dich als Trainer zu reden und dich kennenzulernen. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Dankeschön.
Ja, Mirko, danke dir für die Fragen und bis ganz bald. Liebe Grüße.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.